Wir sind jetzt bei Benjamin angelangt. Richter 1, Vers 21. Danke, danke. Benjamin in Vers 21, aber die Kinder Benjamin vertrieben die Jebusiter nicht, die Bewohner von Jerusalem. Und die Jebusiter haben bei den Kindern Benjamin in Jerusalem gewohnt, bis auf diesen Tag. Also, das ist sehr schade, denn wir haben gerade vorher gelesen, dass Juda dem Benjamin den Tisch gedeckt hat und alles vorbereitet hat. Er brauchte nur noch die Stadt einzunehmen, sozusagen. Denn Juda war schon da und hat die Jebusiter schon rausgeworfen. Ja? Aber die Jebusiter waren hartnäckig, kamen wieder zurück und Benjamin nimmt nicht die Chance und vertreibt die Jebusiter nicht aus Jerusalem. Und jetzt bleiben die Jebusiter in Jerusalem bis zu den Tagen Davids. Erst David hat sie dann wirklich besiegt. Also bei Juda hatten wir auch einen kleinen etwas Negatives gelesen, nämlich dass er die Feinde im Tal mit den eisernen Wagen nicht besiegt hat. Aber immerhin, es wird uns gesagt, ja, die hatten halt eiserne Wagen. Aber bei Benjamin, da heißt es einfach, der vertrieb die Jebusiter nicht ohne eiserne Wagen. Die hatten nicht mal eiserne Wagen wahrscheinlich, ja. Also das heißt, es gab hier gar keinen Grund. Auch das andere wäre kein Grund gewesen natürlich, aber sehr, sehr schade. Benjamin ist hier ein Kompromiss eingegangen. Irgendwie ist er auf Widerstand gestoßen und da war ihm der Widerstand zu groß und denkt, na gut, dann lasse ich das und schließe Kompromisse. Arrangiert sich mit dem Feind. Die Jebusiter haben bei den Kindern Benjamin in Jerusalem gewohnt, bis auf diesen Tag. Ja, was machen wir, wenn wir auf Feinde stoßen, die nicht gleich am ersten Tag aufgeben? Geben wir dann auch Kompromisse ein und sagen, na, so schlimm ist es ja nicht, leben wir halt damit, oder? Oder sagen wir, nein, das darf nicht sein, ich muss hier einen Sieg haben. Das darf nicht sein, hier wird kein Kompromiss geschlossen. Es gibt Dinge in unserem Leben, wo wir in Gefahr stehen, Kompromisse zu schließen und sagen, da heißt es dann, ja, ich bin halt so. Ja. Oder es heißt dann, so schlimm ist es auch wieder nicht. Ja. Doch, es ist schlimm. Ich habe mir hier notiert, das ist jetzt nur eine Anwendung, natürlich steht das nicht im Text hier, aber indirekt steht es doch im Text. Ich habe mir hier notiert, drei Dinge, die nötig sind, um den Sieg zu erlangen. Das erste ist, vertraue auf den Herrn. Vielleicht ist der Herr mit mir, sagt Kaleb, oder? In Josua 14, Vers 12. Vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Die Israeliten sind 13 Mal um Jericho herumgezogen. Was haben sie da gelernt? Boah, die dicken Mauern, oder? Aber sie haben auch die Stadt gehasst. Diese Stadt zu Tode gehasst. Das ist das Zweite. Hassen, die Sünde hassen. Keine Kompromisse schließen. Hassen. Wir sollen hassen. Ja? Die Frage ist nur, was wir hassen. Ja? Die Sünde. Dass sie hier... dass ich hier etwas habe in meinem Leben, was den Herrn stört, das muss ich hassen. Und da muss ich dagegen angehen. Da darf ich nicht sagen, komm, ich schließe jetzt einen Kompromiss hier. Ich muss lernen, Gottes Urteil über die Sünde anzuerkennen. Und wenn Gottes Urteil ein schlimmes Urteil ist, dann muss ich sagen, ja, das ist schlimm. Muss ich das akzeptieren. Ja, und das Dritte ist, ich muss dann radikal sein, entschlossen sein. Nicht so zaghaft, in 5. Mose 20, Vers 8 lesen wir, wenn jemand zaghaft ist, der soll gar nicht in den Krieg ziehen. Einen Soldaten, der zagt, ja, der verzagt ist, den haben sie heimgeschickt. Wir brauchen im Krieg keine Soldaten, die verzagt sind. Gideon hat das auch gemacht dann. Lesen wir doch von Gideon, oder? Wer ist verzagten Herzens, der soll nach Hause, und das sind 2/3 davon. Ja. weiß nicht, 20.000, oder? Von den 30.000. Also Glaube und Vertrauen, hassen und dann entschlossen vorgehen. Nicht halbherzig. Ja, irgendwie, ja, vielleicht. Ja, ich sollte das schon irgendwann einmal verändern in meinem Leben, aber ja, vielleicht. Nicht so. Kein Waffenstillstand. Kein Friedenspakt. Josua, ich lese noch etwas. Josua, Kapitel 3, Vers 10, heißt es: Hieran sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kanaaniter und die Hethiter, die Heviter, die Perisiter, die Girgasiter und die Amoriter und die Jebusiter gewiss von euch vertreiben wird. Die Jebusiter auch. Hier wird es wortwörtlich erwähnt, auch von Jerusalem. Die Jebusiter, also nochmal, hieran sollt ihr erkennen, Josua 3, Vers 10. Hieran sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kanaaniter und die Hethiter, die Heviter, die Perisiter, die Girgasiter, die Amoriter und die Jebusiter gewiss vor euch vertreiben wird. Siehe, die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde zieht vor euch her. Das heißt, die Gegenwart Gottes zieht vor euch her. Gott ist mit euch. Und er wird auch die Jebusiter vertreiben. Hat Gott gesagt damals in Josua 3. Dann darf jetzt doch Benjamin vertrauen, dass Gott auch die Jebusiter aus Jerusalem vertreiben wird. Aber die Kinder Benjamin vertrieben die Jebusiter nicht, die in Jerusalem wohnten. Und die Jebusiter haben bei den Kindern Benjamin in Jerusalem gewohnt bis auf diesen Tag. Schande über dich, Benjamin. Aber wir wollen jetzt nicht über Benjamin herziehen. Wir wollen das als Aufforderung und Anregung für unser eigenes Leben nehmen. Oder? Der nächste ist Josef. Josef, Vers 22, das Haus Josef, auch sie zogen nach Bethel hinauf. Auch sie zogen hinauf nach Bethel und Jahwe war mit ihnen. Herrlich. Und das Haus Josef ließ Bethel auskundschaften, vorher aber war der Name der Stadt Luz. Und die Wachen sahen einen Mann aus der Stadt herauskommen. Sie sagten zu ihm: Zeig uns doch den Zugang zu der Stadt, so werden wir dir Güte erweisen, Gnade erweisen. Und er zeigte ihnen den Zugang zu der Stadt. Und sie schlugen die Stadt mit der Schärfe des Schwertes. Aber den Mann und seine ganze Familie ließen sie gehen. Und der Mann zog in das Land der Hethiter. Und er baute eine Stadt und gab ihr den Namen Luz. Jetzt haben wir noch ein Luz. Da haben sie eine Stadt namens Luz, oder? Und sie sollen sie ausrotten, aber sie gehen einen ganz kleinen Kompromiss ein mit diesem Mann und lassen nur einen laufen. Und der Mann geht hin und baut nochmal Luz. Das ist nur eine Verlagerung des Problems, merkt ihr? Und diese Stadt, die ist nicht zerstört worden, steht da. Das ist der Name bis auf diesen Tag. So heißt sie immer noch. Diese Stadt, als das Buch geschrieben wurde, bestand diese Stadt immer noch. Schade. Einerseits kann man sagen, fast ein herrlicher Sieg, oder? Alles aufgerieben, alles rausgetrieben, aber nur ein kleiner Kompromiss. Ein Mann wurde verschont.
Eine Frage.
Ja.
Und zwar, ist das jetzt von der Anwendung her gemeint oder auch wirklich konkret auf die Situation? Weil damals unter Josua wurde ja auch Rahab und ihre Familie
Ja, aber wir lesen nicht, dass er sich bekehrt hat. Die Rahab hat sich bekehrt. Lesen wir nicht, dass dieser Mann sich bekehrt hat. Sie haben ihn nur einfach, er hat gesagt, ja, wenn ihr mich frei ausgehen lasst, wie bei den Gibeonitern, oder? Die Gibeoniter in Josua 9, das war auch so, die kamen mit einem Trick, oder? Und dann haben sie einen Eid herausgelockt, den Israeliten, dem Josua, dass ihnen nichts tut, oder? Und dann waren die Gibeoniter die ganze Geschichte hindurch ein Problem für Israel, oder? Das waren immer wieder die, wo sie Probleme hatten. Diese Leute waren ja Heiden, aber Israel hat ihnen geschworen, ihnen nichts zu tun. Jetzt mussten sie, das waren die Ersten, die sie leben lassen mussten, oder? Und noch später unter Saul und David gab es ja da ein Problem wegen den Gibeonitern, oder? Ich glaube, am Ende vom Buch Samuel, im ersten Buch Samuel, Kapitel 22, wo eine Plage kommt, ja, wegen den Gibeonitern.
Wo ist das Land
Nexita?
Ist
es
irgendeine
Nebenstelle der Schwanze? Gibt es weiter außerhalb? Die Hethiter, wo waren die? Moment, ich muss zurückgehen. Moment, ich muss hier, ich habe eine Folie, wo die Feinde aufgezeigt sind. Wenn ich sie finde. Sind da die Hethiter drauf? Nein. Ich weiß es nicht mehr. Mir kommt vor, sie waren im Norden Israels, aber ich bin mir nicht sicher. Ich muss nachschauen, wo die Hethiter her sind. Und hier werden sie nicht aufgeführt. Vielleicht können wir das später noch klären. Jedenfalls, wir lesen ja mehrmals diese Hethiter waren ja ganz sicher mit den Kanaanitern zusammen, waren in dem Land Kanaan natürlich verteilt. Später müssen sie sich dann irgendwo zurückgezogen haben und ich nehme an, das war das im Norden, aber wir können das noch klären. Wo dann diese Stadt Luz dann wirklich entstanden oder gebaut wurde. Ja, aber gehen wir inzwischen weiter, aber vielleicht können wir in der Pause dann darauf zurückkommen, Walter. Jedenfalls, dieser Mann hat sich also nicht bekehrt und sie haben ihn leben lassen. Und die Lektion daraus, die Anwendung ist ganz sicher klar, dass wir niemanden leben lassen sollen. Von den Feinden, meine ich. Ja. Und es geht ja hier um Sünde. Es geht ja nicht um Menschen. In unserem Leben sind es ja die Sünden. Das ist die geistliche Anwendung. Ja. Klar. Ja. Die Rahab, die baute kein zweites Jericho, oder? Die Hure Rahab. Also die Lektion für uns, wir sollen nicht der Sünde Gnade erweisen. Ja, die Sünde bittet uns, ja, bitte, bitte, sei gnädig mit mir. Und dann dürfen wir nicht gnädig sein. Das heißt, eine Sache in unserem Leben, ein Charakterfehler, ja, in unserem Leben. Da dürfen wir nicht gnädig sein. Wir müssen hart umgehen und sagen, nein, das kommt jetzt unter das Kreuz und da wird jetzt dagegen angegangen und wir rotten das aus. Das darf nicht bleiben. Dieser Charakterfehler ist eine schlimme Sache. Ich darf nicht zornig werden. Ich muss lernen, den Zorn zu besiegen und da gibt es keine Gnade. Zum Beispiel. Oder meine Lust. Ja. Ich muss meine Lust besiegen in der Kraft des Herrn Jesus Christus. Da gibt es keine Gnade. Und wenn wir Kompromisse schließen, wird sich irgendwie das Problem verlagern oder verdoppeln. Weiter, Manasse. Manasse ist auch gehört zu Josef natürlich, ist der andere. Also Josef hat ja zwei Söhne, Ephraim und Manasse. Hier Josef steht wahrscheinlich für Ephraim. Und Manasse vertrieb weder Beth-She'an und seine Tochterstädte, noch Ta'anak und seine Tochterstädte, noch die Bewohner von Dor und seine Tochterstädte, noch die Bewohner von Jibleam und seine Tochterstädte, noch die Bewohner von Megiddo und seine Tochterstädte. Und die Kanaaniter wollten in diesem Lande bleiben. Und es geschah, als Israel erstarkte, da machte es die Kanaaniter fronpflichtig. Aber es vertrieb sie nicht. Das ist negativ. Das ist eindeutig negativ, dass sie sie nicht vertrieben haben. Oder? Sie haben sie zwar zu Arbeitern, zu Zwangsarbeit angestellt, aber nicht ausgerottet. Ja, Manasse unterdrückt die Feinde, anstatt sie auszurotten. Fronpflichtig. Ja. Aber nicht, also Manasse war nicht radikal genug. Wir dürfen nicht Fremdes ins Werk des Herrn einspannen. Es gibt ja im dritten Johannesbrief gibt es einen Bericht von Menschen, die haben nicht einmal von den Heiden haben sie irgendwie Geld angenommen. Von den Heiden nehmen sie nichts, haben sie gesagt. Um das dann für das Werk des Herrn zu verwenden. Ich meine jetzt, da müssen wir Acht geben, dass wir das nicht falsch anwenden. Aber gemeint ist, was mit schlechtem Motiv, mit Hintergedanken gegeben wird, das soll nicht angenommen werden. Ja. Wenn jemand meint, dadurch verdient er sich einen guten Platz im Himmel, dass er jetzt eine milde Gabe gibt ins Reich des Herrn, dann ist es besser, hätte die milde Gabe nicht gegeben. Oder? Also von Georg Müller erzählt man sicher, von gewissen Leuten hat er das Geld zurückgeschickt, das sie ihm gegeben haben. Er lebte von Spenden. Und bei gewissen Leuten hat er gewusst, dass das Motiv, das dahinter stand, jetzt nicht sauber war. Und da hat er das Geld zurückgeschickt, obwohl er es nötig gebraucht hätte. Dasselbe hat mir ein Bruder erzählt aus Rumänien. Er hat Geld bekommen und er wusste, das ist nicht aus sauberen Herzen gekommen. Er hat es zurückgegeben. Also man darf nicht den Feind anstellen im Reich des Herrn. So ein Feind wäre zum Beispiel der Stolz, oder? Den darf ich nicht anstellen. Und den Ehrgeiz, und den Geltungsdrang, den Eigennutz. Darf ich nicht einspannen ins Reich des Herrn. Ja, 5. Mose 20, Vers 16 bis 18. Hier als Beleg. 5. Mose 20, Vers 16 bis 18. Kann jemand vorlesen? 5. Mose 20, Vers 16.
Aber in den Städten dieser Völker, die der Herr an Gott dir zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Boden hat, sondern du sollst unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken, nämlich an den Hittitern, Amoritern, Kanaanitern, Perizzitern, Hevitern und Jebusitern, so wie es der Herr an Gott dir geboten hat. Damit sie euch nicht lehren, all ihre Gräuel zu vergnügen, die sie für ihre Götter verübt haben, und euch so persönlich an den Herrn euren Gott.
Danke. Also hier lesen wir sehr eindeutig, dass die Israeliten sollten alles verbannen, das heißt alles ausrotten, alles dem Tode übergeben, dem Fluch übergeben, dem Bann, der Bann ist der Fluch, ja, in diesen Städten, in diesen kanaanitischen Städten. Und wenn sie irgendwas übrig lassen würden, dann würde gerade das, was sie übrig lassen, sie dann wieder verführen zur Sünde. Deshalb sollten sie so radikal vorgehen. Das hat Gott nicht überall getan, aber bei den Kanaanitern hat er getan. Da hat er gesagt, da müssen sie es tun. Bei den Kanaanitern war es ein ganz strenges Gebot. Die Lektion daraus, auch wir müssen radikal sein mit dem Bösen in unserem Leben. Fünftens, oder wo sind wir jetzt? Bei Ephraim und Sebulon, eigentlich sechstens hier schon. Ephraim und Sebulon, Vers 29. Und Ephraim vertrieb nicht die Kanaaniter, die in Geser wohnten. Und die Kanaaniter wohnten in ihrer Mitte in Geser. Und Sebulon vertrieb weder die Bewohner von Kitron, noch die Bewohner von Nahalon. Und die Kanaaniter wohnten in ihrer Mitte und wurden frontpflichtig. Also jetzt kommen die und dienen, ja, sie dienen, sie sind als Untermieter da sozusagen, ja. Aber sie sind nicht ausgerottet. Das war der Fehler. Hier wohnen also die Feinde in ihrer Mitte, bei Ephraim und Sebulon, das ist jetzt schon im samaritischen Land, oder? Und auch Galiläa. wenn wir das hier haben, das, dieses Sebulon habt ihr da beim, in der Nähe vom See Genezareth, ja, Galiläa. Und Ephraim ist hier, wo das Samaritisch Gegend ist. Ja. Später wurde das Samaritisch. Die Samariter, das sind die Völker, die später in der Zeit der Gefangenschaft sich hier, also dieses Mischvolk, das sich hier gebildet hat in dieser Gegend. Aber das war die Gegend von Ephraim und Manasse. Ja, also die Feinde wohnen in ihrer Mitte und weiter. Asser und Naphtali wohnt inmitten der Feinde. Merkt ihr den Unterschied? Ephraim und Sebulon, da wohnen die Feinde in ihrer Mitte, aber bei Asser und bei Naphtali, die wohnen inmitten der Feinde. Das heißt hier, Asser vertrieb weder die Bewohner von Akko, noch die Bewohner von Sidon, noch und Achlab und Achsib, von Chelba und Afik und Rechob. Und die Asseriter wohnten inmitten der Kanaaniter, der Bewohner des Landes, denn sie vertrieben sie nicht. Und Naphtali vertrieb weder die Bewohner von Beth Shemesh, noch die Bewohner von Beth Anat. Und er wohnte inmitten der Kanaaniter, der Bewohner des Landes. Also hier ist es jetzt schlimmer, oder? Es ist eine Sache, wenn der Feind in der Mitte einer Stadt wohnt, aber es ist eine andere, wenn du in der Mitte der Stadt des Feindes wohnst, oder? Das heißt, es ist hier stärker, ja? Jetzt ist es nicht der Feind mitten unter uns, sondern jetzt sind wir mitten unter dem Feind. Das heißt, der Feind hat die Übermacht. Hier haben sie offensichtlich ein Bündnis eingegangen. Aber die Bewohner von Shemesh, Beth Shemesh und Beth Anat, die wurden ihm frontpflichtig. Also einige haben sich unterworfen, aber nicht alle. Also hier sehen wir, die Situation verschlimmert sich. Sie sind jetzt hier in der Mitte der Feinde und sie merken nicht, dass sie der Fremdkörper sind, dass sie die Feinde die Überzahl sind. Ja? Wer duldet hier eigentlich wen? Ja? Es ist nicht so, dass die Israeliten die Feinde dulden, sondern es scheint eher schon so, dass die Feinde die Israeliten dulden. Ja? Also es ist noch weiter ein Schritt im Verfall. Ein Schritt nach unten, im Verfall. Ja, sie schlossen Bündnisse, anstatt zu kämpfen. Das ist dann auch die Wurzel für das Problem später, der mangelnde Gehorsam. Sie hatten es nicht so ernst genommen mit der Sünde, mit dem Feind hier. Wer die Sünde nur so als so duldet in seinem Leben, der wird eines Tages feststellen, dass sich das Blatt gekehrt hat und dass die Sünde jetzt die Übermacht bekommt. Also das sündige Wesen, der sündige Charakter und so weiter. Weiter Vers 34, Dan ist der letzte, der genannt wird. Die anderen werden nicht genannt, Ruben und Gad und Halbmanasse sind ja auf der anderen Seite des Jordans. Und das ist hier nicht das Thema, hier geht es um das Westjordanland. Deshalb nur diese 10. die hier genannt werden. Dan, also die Amoriter, Vers 34, die Amoriter drängten die Kinder Dan ins Bergland. Hier ist schon gar nicht mehr die Rede von irgendwas einnehmen und nicht vertreiben, sondern hier sind es die Amoriter, die Daniter verdrängen ins Bergland, zurückdrängen. Denn sie gestatteten ihnen nicht, also die Amoriter, die Feinde, gestatten dem Volk Gottes nicht in die Talebene herabzukommen. Also wer ist hier der Chef? Wer ist hier der Herr? Und die Amoriter wollten im Bergland herrisch bleiben, in Ajalon, in den Schaalbim, aber die Hand des Hauses Josefs war schwer und sie wurden frontpflichtig. Also hier haben sie doch noch einen Sieg errungen, weil die Josephiter hier, also der Stamm Josef, hier die Amoriter zurückgeschlagen hat. Aber Dan nicht. Dan, der hat sich zurückgezogen ins Bergland. Und die Grenze der Amoriter war von der Anhöhe Akrabim, vom Felsen an und aufwärts. Also Dan sitzt da oben am Berg und singt vielleicht schöne Lieder, das wissen wir nicht, aber er war ein Gefangener in seinem eigenen Erbteil und merkt es vielleicht gar nicht. Eingeengt, in die Ecke getrieben, das ist nicht das Leben, ein Siegesleben. Und dann hat er sich gedacht, mir gefällt es nicht mehr, und dann ist dann Dan ausgezogen, um sich ein neues Erbteil zu suchen. Und er zieht dann hinauf, wir sehen hier den roten Strich auf der Karte, zieht dann also von dort unten, von Zora hinauf, ganz in den Norden, in die Stadt Laish. Die Stadt Laish haben sie dann ein ganz unschuldiges Volk, das nicht zu den Kanaanitern gehört und von dem Gott nicht gesagt hat, dass sie ausgerottet werden sollen. Und sie zerstören diese Stadt, rotten sie aus einfach und lassen sich dort nieder und gründen ein neues Erbteil. Also haben sie für sich gewählt und einen neuen Götzenkult haben sie dort eingeführt. Und unterwegs ist ihnen eingefallen, wir könnten ja eigentlich noch den Herrn fragen, ob es ihm gefällt, was wir tun. Ja? In Richter Kapitel 18 ist uns das dann berichtet, wie sie ausziehen, und dann fällt ihnen ein, dass sie also noch beten sollten, und dann kommen sie zu diesem Haus des Micha vorbei und heuern sich dann einen Leviten an und machen ihn zum Priester für den Götzenkult, den sie einführen. Man sieht hier die letzte Stufe des Abfalls. Jetzt sind sie wirklich fallen sie in den Götzendienst zurück. Also hier in Richter 1 wird nur beschrieben, dass sie von den Feinden ganz in die Ecke getrieben wurden, ins Bergland zurück. Bitte. Ja. Es war ihnen nicht zugefallen in dem Sinne, dass sie keinen Sieg erringen konnten, beziehungsweise natürlich selbstverschuldet nicht erringen konnten. Und jetzt haben sie also nichts in der Praxis, haben sie nichts gehabt, oder? Eigentlich eine jämmerliche Sache, wenn hier von einem Volk Gottes, dem der Herr so ein wunderbares Erbteil gegeben hat, wird gesagt, sie haben leider nichts. Das ist wie ein Christ, der nicht merkt, was er hat in Christus. Wie ein Christ, der herumherläuft und meint, er hat nichts. Da gibt es Leute, die singen, gib mir mehr von dir, gib mir mehr von dir. Kennt ihr das? Gibt es ein Lied unter den Charismatikern, aber hat sich überall verbreitet. Immer mehr von dir, Herr, immer mehr. Gib mir mehr von dir. Dann sage ich, was soll denn dieses Lied? Als ob der Herr uns nicht schon ganz gegeben wäre und wir müssen immer noch bitten, dass wir mehr vom Herrn Jesus bekommen. Was hat er uns denn gegeben, der Herr? Mehr kann er uns nicht geben, als er uns gegeben hat. Und diese haben nicht erkannt, was sie eigentlich hatten in Gott. Und es ist ein jämmerliches Zeugnis hier. Es ist ein jämmerliches Zeugnis, wenn Christen sich so arm fühlen, geistlich, ich habe nichts. Ja. Wir haben alles, sagt Paulus, in ihm. Ich habe alles. Christus hat mir die Kraft gegeben in jeder Situation, jeder Situation gewachsen zu sein. Christus gibt mir alles. Für mich ist das Leben Christus. Ja, das ist also dieses Kapitel 1. Hat gut begonnen, aber hat eigentlich schlecht geendet. Und jetzt kommt der Tadel, jetzt kommt also die göttliche Bewertung. Also wie denkt Gott über die Sache, was die Israeliten gemacht haben? Vers 1 in Kapitel 2. Der Bote des Herrn, also der Engel des Herrn in dem Fall, der Bote ist ja hier ein himmlischer Bote, kein irdischer Bote. Der Bote des Herrn, der Bote Jahwes, kam von Gilgal herauf nach Bochim, und er sagte, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen auf ewig. Aber ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan? Was habt ihr da getan? Interessant ist hier der der Ort, der Herr kommt von Gilgal. Der Engel des Herrn kommt von Gilgal. Was ist Gilgal? Gilgal ist ein ganz wichtiger Ort im Alten Testament. Also Gilgal ist der Ort des Sieges schlechthin. Was war Gilgal? Erinnern wir uns an das Buch Josua. Diese Folie bringe ich gleich später. Erinnern wir uns an das Buch Josua. Wie war das? Wo kam denn Josua ins Land? Er kam über den Jordan. Und wo war das? Es war bei Gilgal. Dort Jericho, oder? Jericho und Gilgal. Und dort in Gilgal, was geschah dort? Weiß das jemand? Was Besonderes geschah in Gilgal im Buch Josua? Beschneidung. Die Beschneidung. Die waren nicht beschnitten gewesen die ganzen 40 Jahre hindurch, diese neue Generation. Und jetzt kamen sie durch den Jordan hindurch. Und jetzt kommt die erste Aktion, noch bevor Jericho eingenommen wird, wird Gottes Volk beschnitten. Das Messer von Gilgal. Die Steine wurden dort aufgerichtet im Jordan, oder? Steine der Erinnerung, Kapitel 4, Vers 23, da sind sie durch den Jordan hindurch, da hat man Steine aufgerichtet, im Jordan und auf der Seite vom Jordan. Da sollten sie dran denken, an die Kraft Gottes. An den lebendigen Gott, der sie ins Land hineingebracht hat, der die Macht hat über den Tod. Und dieser Gott hat sie rausgeführt aus dem Jordan und jetzt hat sie ins Erbland hereingebracht. Aber es war nicht die eigene Kraft, es war nicht die Fleischeskraft, es war Gottes Macht, die sie da reingeführt hat. Und als Zeichen dafür sollen sie sich jetzt beschneiden lassen. Deshalb sollte jetzt in Gilgal das Messer angesetzt werden. Beschneidung heißt ja, ich darf daran zurückerinnern, Beschneidung heißt 1. Mose, Kapitel 17, da wurde die Beschneidung eingeführt. Und warum wurde die Beschneidung eingeführt? Gott hat gesagt, das ist mein Bund mit euch. Fleisch weg, eigene Kraft weg, eigenes Wollen weg, eigene Weisheit weg. Ja? Der Abraham hat sich seine eigene Weisheit gehabt und seine eigene Kraft und hat sich gedacht, ich besorge mir den Nachkommen selber. Und dann sagt Gott, nein, so nicht. Ja. Das ist das Gericht über alles Eigene, über alles Fleischliche. Natürlich hier symbolisch dargestellt, aber das hat Aussagekraft. Ja. Er wollte das Erbe durch fleischliche Anstrengungen bekommen, durch fleischliche Kraftanstrengungen. Und Gott hat ihm dann gesagt, nein, dann schneiden wir halt das Fleisch weg. Beschneidung. Der Nachkomme, das Erbe und der große Erbe eines Tages, der kommt nicht auf natürliche Weise. Der kommt auf übernatürliche Weise, durch meine Kraft und durch meine Weisheit. Und so wurde in Gilgal die Schande Ägyptens abgewälzt und deshalb nannte man den Ort Gilgal, Abwälzung. Das steht in Josua Kapitel 5, Vers 9. Und Jahwe sagte zu Josua, heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Und man gab diesem Ort den Namen Gilgal bis auf diesen Tag. Kein Kompromiss mit dem Fleisch. Also Israel wurde beschnitten am Jordan und jetzt geht es weiter in der Kraft Gottes. Josua 5, Vers 9. Und gibt es eine geistliche, jetzt kommt die geistliche Anwendung von Gilgal. Alle diese Dinge haben ja eine neutestamentliche Entsprechung, oder? Was ist die neutestamentliche Beschneidung? Soll niemand sagen, die Taufe. Das ist nicht die Beschneidung. Aber was ist die neutestamentliche Beschneidung? Kolosser, Kapitel 2, Vers 11. Das kommt ein bisschen jetzt auch, ich hoffe, wir haben da eine gute Übersetzung. Kolosser 2, Vers 11. Ich denke, Schlachter ist gut. Und ihr seid vollständig und erfüllt in ihm, Vers 10, ihr seid vollständig und erfüllt in ihm, der das Haupt ist aller Erstrangigen und aller Autorität. In ihm, also in dem ihr auch beschnitten wurdet, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschah, Im Entfernen des Leibes der Sünden des Fleisches in der Beschneidung Christi. Also in ihm wurdet ihr beschnitten. Vers 11. In ihm, in Christus ist gemeint. Ja, der ist, auf ihn bezieht es sich. In ihm wurdet ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Im Entfernen des Leibes der Sünden des Fleisches in der Beschneidung Christi. Klammer auf, ihr wurdet ja zusammen mit ihm begraben in der Taufe. Die Taufe ist die Bestätigung von der Beschneidung. Bestätigung. Ja. Aber was war die Beschneidung? Das, was vor der Taufe geschieht. Sterben. Man muss sterben. Erst dann wird man beerdigt. Die Taufe ist eine Beerdigung. Nur Gestorbene werden beerdigt, normalerweise. Ja. Nur Gestorbene werden beerdigt. Und die Taufe ist eine symbolische Darstellung einer Beerdigung. Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin mit Christus gestorben, sagt der Apostel. Und in ihm, ich bin jetzt in Christus. Und weil Christus gestorben ist, bin ich auch gestorben. Und deshalb werde ich jetzt beerdigt, also symbolisch dargestellt in der Taufe. Mit ihm wurde der ja zusammen begraben in der Taufe. Weiter, Vers 12. In ihm, immer noch in ihm, in dem ihr auch zusammen mit ihm erweckt wurdet. Also in ihm, in Christus, sind wir mit auferweckt worden. Was sagt Paulus hier? Er sagt, ihr seid ja in Christus hineinversetzt worden. Dann ist, wenn Christus für euch gestorben ist, dann seid ihr mit Christus gestorben. Und wenn Christus auferweckt worden ist, dann seid ihr mit Christus auferweckt worden. In ihm, weil ihr in Christus seid, seid ihr in ihm mit auferweckt worden. Steht es bei euch so in Vers 12? In ihm? In dem ihr auch, ja? Ist gut. In ihm seid ihr also mit auferweckt worden, durch den Glauben an das Wirken Gottes, der ihn von den Toten erweckte. Das heißt, wie bin ich in Christus hineingekommen? Durch den Glauben. Dadurch, dass ich an Christus glaube, bin ich jetzt mit ihm verbunden, in seinem Sterben und in seinem Auferstehen. Ich bin also mit ihm gestorben und ich bin mit ihm auferstanden. Das ist Beschneidung. Das ist Tod über das Fleisch, Tod über das eigene. Das eigene ist in den Tod gegeben worden mit Christus. Er sagt, ihr wurdet beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, im Entfernen des Leibes, der Sünden des Fleisches. Hier ist natürlich nicht das physische Fleisch gemeint, sondern das Fleisch als das eigene, die eigene Kraft, das Diesseitige, das von mir selber kommt, oder? Das dürfte ich jetzt ablegen in der Beschneidung Christi. Das heißt, ich bin durch Christus jetzt in den Tod gegangen und bin gestorben auf all diese fleischlichen Dinge. Vers 11, Vers 13. Auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen, hat er lebendig gemacht mit ihm und so weiter. Die Beschneidung ist also der Tod, das Sterben mit Christus. Das heißt, kein Kompromiss mit dem Fleisch, Tod über das Fleisch. Und jetzt lebe ich in der Auferstehungskraft Jesu Christi. Jetzt können wir wieder zurückgehen zu Gilgal. Gilgal ist also der Ort, der Ort von mit dem Messer. Der Ort, wo das Messer angesetzt wurde. Und weil ihr jetzt tot seid, bitte deshalb gebraucht jetzt weiterhin das Messer und tötet eure Glieder, die auf Erden sind, sagt Kolosserbrief. Oder? Gilgal ist der Ort des Selbstgerichtes. Ewiglich sollten die Israeliten erinnert werden. Schluss mit dem Fleisch. Hier hat Gott uns durch den Jordan geführt. Hier hat Gott uns herausgeführt, wie aus dem vom Tod ins Leben. Und jetzt leben wir in der Kraft Gottes. Deshalb Fleisch weg. Und jedes Mal, wenn sie von Gilgal aus zum Kampf gezogen sind, haben sie einen Sieg errungen. Wo habe ich die Stellen? Moment, ich habe sie angeführt. Hier. Gilgal ist der Ort des Sieges unter Josua. In Josua Kapitel 10, Vers 7 zum Beispiel. Ich lese die Stellen vor. In Josua 10, Vers 7. Josua zog von Gilgal hinauf, er und alles Kriegsvolk mit ihm und alle kriegstüchtigen Männer. Und dann hat er gesiegt in Kapitel 10, oder Josua 10. Da war der große Sieg über diese fünf Könige, glaube ich, waren es, die sich da zusammengetan hatten. Und dann Vers 9. Und Josua kam plötzlich über sie. Die ganze Nacht zog er von Gilgal hinauf. Vers 15. Und Josua und ganz Israel mit ihm kehrte in das Lager nach Gilgal zurück. Nachdem er jetzt gesiegt hat, kommt er wieder nach Gilgal zurück. Und Vers 43, immer noch Kapitel 10 im Josua. Josua und ganz Israel mit ihm kehrte in das Lager nach Gilgal zurück. Nachdem sie eine ganze Reihe von Siegen, von Schlachten gekämpft haben und gesiegt haben, kehrt Josua in das Lager nach Gilgal zurück. Und später im Richterbuch lesen wir wieder, da gibt es einen Mann, der ist auch wieder bei Gilgal. Und bei Gilgal wendet sich der Krieg. Wisst ihr welcher? Kommt bald, Kapitel 3. Der Ehud. Als Ehud gekämpft hat gegen die Moabiter, bei Gilgal ist er umgekehrt. Bei Gilgal war der Wendepunkt. Und bei Gilgal hat er die Soldaten sich zusammengerufen und dann sind sie in die Schlacht gezogen. Er selbst kehrte bei den geschnitzten Bildern um, die bei Gilgal waren. Und das ist in Richter Kapitel 3, Vers 19. Richter 3, Vers 19. Kehrt er nochmal um und geht zum König, sammelt natürlich geht zum König hinein, ein Wort habe ich an dich, König, und dann erledigt er den König und dann läuft er davon und dann sammelt er das Volk zusammen und dann ziehen sie in den Krieg. Aber Gilgal war der Wendepunkt. Ehud geht nochmal zurück nach Gilgal. Also, er war zweimal beim König. Er geht zuerst hin, um den Tribut zu bezahlen. Aber das machen wir dann, wenn wir Kapitel 3 dann lesen. Aber er war da, um den Tribut zu bezahlen. Dann geht er zurück bis Gilgal und dann geht er noch einmal. Und da ist der Wendepunkt. Also ihm ist Gilgal ganz wichtig, dieser Ort. Der Ort des Sieges und der Ort des Selbstgerichtes. Und dort kommt der Engel herauf, heißt es jetzt wieder. Jetzt gehen wir zurück zu Kapitel 2, Richter 2. Dort heißt es, der Bote, der Engel des Herrn, kam von Gilgal herauf. Als ob er dort gewartet hätte in Gilgal, bis die Israeliten wieder von Gilgal aus in die Schlacht ziehen. Sie hatten diesen Ort verlassen, den Ort des Selbstgerichtes. Das hat schon eine Symbolbedeutung. Man könnte sich fragen, warum denn gerade Gilgal, oder? Das hat, weil dieser Ort Gilgal eine symbolische Bedeutung hat. Gerade von dort kommt er. Die Israeliten hatten vergessen, was in Gilgal geschehen war. Das Gericht über das Fleisch. Diesen Ort hatten sie verlassen. Wohin geht er jetzt? Er geht nach Bochim. Bochim heißt der Ort deshalb, weil die Israeliten geweint haben. Das ist der Ort des Heulens. Bochim. Was für ein Armutszeugnis für das Volk Gottes. Sie heulen, statt die Feinde zu besiegen. Warum heulen sie denn? Weil sie den Weg des geringsten Widerstandes gegangen waren und Kompromisse eingegangen sind mit den Kanaanitern. Der sagte, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen auf ewig. Jetzt erinnert der Herr sie an seine Treue, an seinen Bund, den er mit ihnen geschlossen hatte. Ihr aber, ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan? Man spürt die Trauer und den Schmerz Gottes und diese Erregung Gottes. Was habt ihr da getan? Er erwartet hier keine Antwort, das ist nur eine rhetorische Frage. Was habt ihr da getan? Und jetzt gehen sie in sich. So habe ich euch gesagt, ich werde sie nicht vor euch vertreiben. Also jetzt kommt der Tadel zuerst. So habe ich auch gesagt, ich werde sie nicht vor euch vertreiben. Und sie werden zu euren Seiten sein. Sie werden also euch zu einer Plage an der Seite sein, ja, die euch stechen. Und ihre Götter werden euch zum Fallstrick werden. Ja, Sie haben sich arrangiert mit dem Feind und sagt, jetzt wird der Feind euch in den Rücken fallen und in die Seite fallen. Und es geschah, als der Bote des Herrn diese Worte zu den Söhnen Israels redete, da erhob das Volk seine Stimme und weinte. Und sie gaben jenen Ort den Namen Bochim. Bochim heißt weinen. Ja, sollen wir unser Leben lang am Ort des Weinens verbringen? Es ist wichtig, dass man jetzt die Sünde bekennt und ein Opfer darbringt. Das machen sie auch. Sie opfern dem Herrn. Sie opferten dort dem Herrn, Yahweh. Und so endet das erste Vorwort hier. Am Ort des Weinens. Wir werden das als Abschluss hier noch von diesem ganzen Kapitel 1 bis Kapitel 2, Vers 5. Da haben wir diese Punkte gesehen. Sie haben die Feinde nur teilweise vertrieben, war der erste Punkt, oder? Eine Teileroberung, aber keine radikale Ausrottung. Das war der erste Fehler. Das zweite war dann, sie haben sich verbündet oder arrangiert, vielleicht besser gesagt, Kompromisse eingegangen, haben Kompromisse geschlossen und haben nicht die Götzen völlig vernichtet. Das dritte, das kommt dann, sie haben sich dann verschwägert, verheiratet mit den Bewohnern des Landes. Das kommt dann in Kapitel 2 noch. Und haben sich mit ihren Götzen vermischt, haben deren Götter akzeptiert. Und schlussendlich kommen sie in die Versklavung. Das ist diese tragische Stufenleiter nach unten. Vertreibung, Verbündung, Verheiratung, also Vertreibung nur teilweise, Verbündung, Verheiratung, Vermischung und Versklavung. Dann wollen wir hier schließen. Ist kein schöner Schluss, aber wir haben ja noch einen Abend. Dann kann es wieder besser werden. Ja. Dann wollen wir noch abschließend jemand von uns noch uns im Gebet leiten, bitte.
Amen.